Bibelheise.
Manche lassen mitten in ihrer Arbeit in der Familie einfach alles fahren. Und das Christenleben ist auch voller Kämpfe und Nöte.
Ach ja, und wir wissen es doch. Wir stehen nicht allein in diesem Kampf. Die Bibelreise meldet sich wieder, um mitzuteilen, dass es einen Gott gibt, der sich um unsere Lage kümmert. Heute betreten wir nun einen ganz empfindlichen Bereich im Hebräerbrief. Es geht darum, umkehren? Nie und nimmer. Und Professor Luisa Jung bietet uns die Erklärung zu einem der schwierigsten Texte des Hebräerbriefes, nämlich Kapitel 6. Kann denn ein Gläubiger das Heil verlieren? Unter welchen Umständen könnte das geschehen? Bitte dranbleiben, denn wir wollen dieser und anderen Fragen nachgehen. Ich selbst lege Wert darauf, das zu vollenden, was ich einmal angefangen habe. Und wir wünschen unseren Hörern das Gleiche. Also dann weiter.
Vom Schluss des 5. Kapitels an bringt der Schreiber des Hebräerbriefes eine Warnung gegen ein sehr ernstes Problem, das sich im Zusammenhang des Hebräerbriefes abspielte. Die Gefahr bestand nicht gerade darin zu sündigen, irren oder versagen, sondern den Glauben zu verleugnen. Wenn also jemand aufgrund etwa von Verfolgung, Herausforderungen und Unverständnis der Person Christi und seines Werkes umkehren und seine ursprüngliche Verpflichtung verleugnen könnte. Dieses Kapitel nun bringt eine Warnung gegen diese Haltung. So heißt es im Text: Darüber hätten wir viel zu sagen, und zwar schwer erklärbare Dinge, denn ihr seid träge zum Lernen geworden. Obwohl ihr inzwischen schon Meister sein solltet, braucht ihr jemanden, der euch nochmals die elementaren Grundsätze des Wortes Gottes beibringt. Ihr braucht Milch und keine feste Speise. Wer sich aber von Milch ernährt, ist ein Kind, das kein Verständnis für die Lehre der Gerechtigkeit hat. Feste Speise aber ist für Erwachsene, welche durch ständige Übung fähig geworden sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Der Schreiber des Briefes beginnt damit zu sagen, dass die Not unserer Hebräerleser darin besteht, dass sie nicht gewachsen sind, wie sie eigentlich sollten. Sie sollten schon Meister sein, handelten aber weiter kindisch und ohne Wachstum. Diese Schwäche, dieser Mangel an geistlichem Wachstum in der Erkenntnis Gottes war eine Art Falle, eine große Not und ein Problem, das einen eventuellen Abfall förderte, mit dem sich dann Kapitel 6 im Einzelnen befasst. So sagt er dann weiter Folgendes: So lasst uns nun die grundlegenden Lehren über Christus einmal beiseite tun und die Reife suchen, anstatt wieder einmal die Grundlage über die Buße, über Handlungen, die zum Tode führen, zu besprechen. Was vielleicht ein Hinweis auf unnütze Rituale war, nämlich über den Glauben an Gott, der Anweisungen über die Taufe und Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Darauf kommen wir zurück, so Gott es gestattet. Es geht also darum, nicht immer wieder zurückzukehren, um sich über einfache und schon bekannte Dinge auseinanderzusetzen, die innerhalb des hebräischen Christentums jener ersten Christen der Urgemeinde längst bekannt waren. Dann kommt Vers 4, sehr bekannt wegen der Auseinandersetzung zwischen den sogenannten Calvinisten und Arminianern, die der Ernstes und Wichtiges über Folgendes zu sagen hat. Nun, im Falle jener, die schon einmal erleuchtet wurden, die himmlische Gabe geschmeckt haben, Anteil am Heiligen Geist bekommen haben, die Güte des Wortes Gottes und die Mächte des zukünftigen Zeitalters erfahren haben und dann abgefallen sind, ist es unmöglich, sie wieder zur Buße zurückzuführen, denn sie kreuzigen wiederum für sich selber den Sohn Gottes und liefern ihn der öffentlichen Schande aus. Denn die Erde, welche den häufigen Regen aufnimmt und denen, die sie bebauen, eine nützliche Ernte spendet, empfängt den Segen Gottes. Die Erde aber, die Dornen und Unkraut hervorbringt, ist unnütz und wird bald verflucht. Ihr Ende ist es, abgebrannt zu werden. Ihr Lieben, wenn wir nun so reden, sind wir doch besserer Dinge über euch überzeugt. Dinge, die zum Heil führen. Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht eure Arbeit und die Liebe, die ihr ihm entgegengebracht habt, denn ihr habt den Heiligen geholfen und helft ihnen weiterhin. Wir möchten, dass ein jeder von euch diese Bereitschaft bis zum Ende aufrechterhält, damit ihr volle Gewissheit der Hoffnung habt und nicht nachlässig werdet, sondern denen nacheifert, die durch Glauben und Geduld das verheißene Erbe empfangen. Weiter weist dann der Text auf die Gefahr hin, von dem abzufallen, was Gott für seine Erlösten bereithält, jenen, die das ewige Leben erben sollen. Es scheint, dass die Aussicht über den Empfänger dieses Briefes immerhin positiv ist, wie aus den Versen 9 und 12 hervorgeht. Da werden zwei verschiedene Gruppen erwähnt. Es ist unmöglich, jemanden zu retten, der abgefallen ist. Abfall bedeutet, Jesus Christus völlig abzulehnen. Das sind solche, die irgendwie auf das Wirken des Heiligen Geistes eingegangen sind und sich an diesem Leben beteiligt haben. Das erinnert an das bekannte Gleichnis vom Sämann. Es heißt hier, dass sie erleuchtet wurden, die himmlische Gabe geschmeckt, Anteil am Heiligen Geist bekommen, den Willen Gottes und sogar die Kräfte des zukünftigen Zeitalters erfahren haben, ein Hinweis auf die Wunder, welche das Evangelium begleitet haben. Es ist unmöglich, solche Leute zur Buße zurückzuführen, nachdem sie abgefallen sind, denn damit kreuzigen sie wiederum den Sohn Gottes und geben ihn der öffentlichen Schande preis. Das heißt, der Abfall ist die Sünde gegen den Geist Gottes. Abfall bedeutet ablehnen und sich abwenden. Es handelt sich hier nicht um irgendeinen Fehltritt, sondern darum, dass jemand sein Herz gegenüber Christus verschlossen und das Heil Gottes abgelehnt hat. Für solchen Menschen gibt es kein Zurück. Das ist so klar, dass Vers 8 hier eine Trennung vollzieht. Das Land, das Dornen und Disteln trägt, wird verflucht und schließlich verbrannt. Anders als ein Land, das eine gute Ernte hervorbringt und den Segen Gottes empfängt. Der Text weist also auf diesen Unterschied hin und auf die große Gefahr, diesem Abfall zu erliegen. Wir müssen unseren Standpunkt gut erwägen, nämlich ob wir tatsächlich das Wort Gottes und das Heil ernst genommen haben oder ob wir weiter unschlüssig sind, keine Stellung nehmen und die Gefahr laufen, unter diese hier erwähnte Warnung zu verfallen. Darum heißt es in Vers 13, als Gott dem Abraham seine Verheißungen gab, hatte er keinen Höheren, in wessen Namen er schwören konnte, so dass er bei sich selbst fuhr und sagte, ich werde dich gewiss segnen und deine Nachkommen vermehren. Damit hat Abraham die Verheißung empfangen, nachdem er geduldig gewartet hat. Das heißt, was hier geschieht, hat mit Abraham zu tun und mit Gottes Verheißung für ihn, welche sich auf einen einseitigen Bund gründet, der von Gott mit einem Schwur bestätigt wurde. Die Menschen schwören bei einem, der höher als sie selber steht. Und der Schwur bestätigt endgültig das Gesagte. Indem Gott eindeutig seine feste Absicht gegenüber den Erben der Verheißung darstellen wollte, hat er diese durch einen Schwur bestätigt, damit durch zwei unveränderliche Dinge, über die Gott unmöglich lügen würde, wir, die wir uns auf ihn berufen, von der uns gebotenen Hoffnung Besitz ergreifen können. Das heißt, wir brauchen nicht zu fürchten, dass Gott hier versagt. Gott hat seine Verheißung und sein Wort bestätigt, sodass wir beruhigt seine Anweisungen befolgen können. Wir haben diese Hoffnung wie einen festen und sicheren Anker der Seele, welche das innere Heiligtum hinter dem Vorhang betritt, wo Jesus, der uns vorausgegangen ist, an unserer Stelle für immer hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. So können wir bei so viel Segen und dem empfangenen Heil unter keinen Umständen der Versuchung Raum geben, welche die Gemeinschaft der Empfänger des Hebräerbriefes betroffen hat. Umkehren, nie und nimmer. Wie uns hier Hebräer Kapitel 6 lehrt, kommt es für uns auf keinen Fall in Frage, Christus zu verlassen.
Schön, nun sind wir aber bei unserer Betrachtung von Hebräer 6 in eine Sackgasse geraten. Unser Thema handelt von Umkehr, aber kann man denn wirklich umkehren? Gibt es ein Zurück oder ist das eine gefährliche Rechtswende?
Nun ja, hier möchte man wirklich fast auf eine Fortsetzung verzichten, denn das Thema ist doch recht schwierig und umständlich. Nicht aber so. Gehen wir voran, es gibt keine Wende.
Ich habe ja schon gleich gesagt, dass wir nach Kapitel 7 übergehen sollten, aber du wolltest die Reihenfolge einhalten.
Nun also weiter. Der Text erweckt schon die Möglichkeit umzukehren, sonst wäre ja jede Warnung überflüssig. Wenn eine Wende unmöglich ist, braucht man ja auch niemanden auf irgendetwas hinzuweisen. Dieser Text wirkt deshalb so umständlich und schwierig, weil sich im Laufe der letzten 300 bis 500 Jahre zwei theologische Traditionen herausgebildet haben, die bestimmte Seiten des Glaubens betonen. So begegnen wir oft Leuten, die gar nicht einmal wissen, wie das heißt, die aber im Grunde gemäß der calvinistischen Tradition denken.
Das wäre dann also die Theologie von Johannes Calvin?
Genau, das stammt von Johannes Calvin. Dann gibt es aber noch den entgegengesetzten Standpunkt, auf den sich ein großer Anteil der brasilianischen Gemeinden bezieht, nämlich die arminianische Theologie des Jakob Arminius, die das Gegenteil behauptet. Laut ihr liegt die Hauptverantwortung über den Heilsvorgang bei dem Menschen. Der Mensch bestimmt dann das Verfahren, je nachdem, wie er sich verhält. Daraus geht hervor, dass Hebräer 6 je nach dem Blickpunkt des Lesers verschieden gedeutet werden kann. Calvinisten und Arminianer werden hier also unterschiedliche Punkte betonen. Es geht allerdings um den einfachen Gedanken umzukehren. Der Abfall besteht darin, seine Stellung zu verlassen. Es gab dort also Leute, die im Begriff waren, den Glauben aufzugeben, und dagegen warnt der Schreiber des Hebräerbriefes. Passt auf, wenn jemand sich abwendet, gibt es kein Zurück. Das ist wichtig. Er sagt Folgendes: Falls jemand sich tatsächlich ganz offiziell gegen Christus wendet, gibt es für diesen Menschen keine Wiederherstellung. Abfall entspricht der im 1. Johannesbrief erwähnten Todsünde. Es entspricht der Sünde gegen den Heiligen Geist, wobei der Mensch seinen Zugang zum Geist Gottes vergeudet und dann nicht mehr zurück kann.
Das heißt also, es gibt eine einzige Chance und wenn man die verpasst?
Genau.
Ab und verloren.
Ab und verloren, genau.
Haben denn nun jene Hebräer das Heil verpasst? Ist das möglich oder betrifft das nur Hebräer und nicht die anderen, die Heiden? Geht es vielleicht nur sie an, weil sie schon von vornherein mit dem Leben in Verbindung waren? Oder ist das vielleicht eine etwas grobe Warnung, um einen Schock auszulösen, damit es auffällt? Das Ganze klingt doch eigentlich übertrieben, oder?
Allerdings, und diese Auslegung wird zum großen Teil davon abhängen, wie man die Bibel aufgrund voreingenommener Überzeugungen liest. Wenn dann zum Beispiel jemand einen eher arminianischen Standpunkt vertritt, dann sagt er, seht ihr, so ist das. Der hat das Heil verloren, weil er abgefallen ist. Er ist aus einer Stellung abgefallen, in der er feststand und das beweist, dass er das Heil eingebüßt hat. Ein anderes calvinistisches Verständnis dieses Textes ist folgendes. Dieser Mensch hat eigentlich nicht das Heil verloren oder das ist nur eine Illustration für eine hypothetische Möglichkeit und heißt nicht, dass einfach nichts geschehen ist. Es bedeutet, dass eine Rückkehr unmöglich ist, aber nicht, dass das wirklich geschehen ist. Man muss schon zugeben, dass dieses Argument doch rechtlich schwach ist. Denn der weitere Text weist doch darauf hin, dass die Warnung eine ernste Notwendigkeit ist. Ein anderes, ebenfalls calvinistisches Argument beim Lesen dieses Textes ist zu fragen, waren diese Leute denn wirklich gerettet? Vielleicht waren sie gar nicht tatsächlich gerettet. Manchmal sagt man doch, dass jemand zwar überzeugt, aber nicht bekehrt war. Und der Text eröffnet uns ja nicht, was sich im Grunde im Herzen dieses Menschen abspielt. Er gibt aber klar zu verstehen, dass sie sich in irgendeiner Weise mit dem Evangelium beschäftigt haben, sodass sie Erfahrungen mit den Mächten der künftigen Welt gemacht und Teil am Heiligen Geist bekommen haben. Die Beschäftigung damit war also schon bedeutend. Ob sie aber vollkommen gewesen ist, lässt sich aus dem Text nicht entnehmen. Meiner Meinung nach sollte man sich folgendermaßen verhalten. Lassen wir hier nebenher die Arminianer und Calvinisten miteinander reden und eher darauf achten, was das Neue Testament sonst noch darüber sagt. Da wäre zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann. Dort ist die Rede von 4 ausgesäten Samen. 3 davon haben keine Frucht gebracht und bei dem 4. gab es verschiedenartige Frucht. Die unfruchtbaren waren auf steinigen Boden gefallen und sind an der Sonne vertrocknet oder zwischen die Dornen, welche die Saat erstickt haben, und andere wieder fielen auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie weg. Und nun ist das neutestamentliche Heil ein einmaliges Geschehen. Man tritt durch eine Tür ein und ist gerettet. Ebenso aber ist das Heil auch ein Weg. Jesus erklärt, dass er der Weg ist. Es ist also auch ein Vorgang. Und was dieser Text uns hier zu sagen scheint, ist, dass es Leute gibt, die damit angefangen haben, ohne es aber zu vollenden. Man könnte es vielleicht sogar mit einer geistlichen Missgeburt vergleichen. Das ist jener Same, den die Dornen erstickt haben. Es scheint, dass die Abfälle Leute meinen, die irgendwie eine Einführung erlebt haben, aber nicht vollständig in das eingetreten sind, was man als Fülle des ewigen Lebens bezeichnet. So ist also klar, dass es sich hier um eine ernste Warnung vor einer Gefahr handelt. Dieses Kapitel ermahnt uns, gut auf unser Leben zu achten. Darum Achtung, wer fern von Gott lebt und das Herz gegenüber Christus verschlossen hat, aber einmal die Bibel gelesen hat und sich abgesichert vorkommt, der liegt falsch. Wir sichern uns wirklich den Weg, auf dem wir gehen, wenn wir durch die Tür eingetreten sind und uns auf dem richtigen Weg befinden. Beschreitet jemand einen anderen Weg, dann ist er durch die falsche Tür eingetreten. Es geht hier also um die Notwendigkeit, Acht zu geben.
Vielen Dank nun und darauf spare ich mir weitere Fragen. Ich werde darüber nachdenken und unseren Hörern möchten wir empfehlen, sich ernsthaft damit zu beschäftigen. Und nun kommt noch die Anwendung zur heutigen Betrachtung.
Wir kommen nun zur Anwendung des heutigen Abschnittes der Bibelreise, auf dem es um Kapitel 6 des Hebräerbriefes ging. Und zwar unter dem Thema Umkehren nie und nimmer. Die wichtige Lehre dieses Textes lautet immer fest voran. Eine der großen Schwierigkeiten der menschlichen Erfahrungen ist doch die Beständigkeit. Wie viele beginnen einen Lehrgang und geben dann auf? Andere befinden sich mitten in Arbeit und Familie und plötzlich lassen sie alles stehen und liegen. So ist das Christenleben auch voller Kämpfe und Nöte. Diese Kämpfe gehören aber mit dazu. Viele wollen Gott folgen und wünschen sich dabei, dass er ihnen Reichtum, Segen, Gesundheit und weiter viel Gutes beschert. Wenn dann Schwierigkeiten, Nöte und Verfolgungen kommen, dreht man Gott den Rücken zu. Das ist die gleiche Unlust, wie wir sie bei diesen hebräischen Christen des ersten Jahrhunderts antreffen. Dabei weist uns Gott ganz deutlich an, fest weiter voranzugehen. Man kann nicht auf halbem Wege aufgeben. Unser Text sagt hier ganz klar, dass Sünden und Fehltritte, die wir begehen, vor Gott durch Buße zu ordnen sind. Wenn aber jemand irgendwann endgültig das Herz dem Evangelium gegenüber verschließt, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Dann geschieht das, was das bekannte und auch mit Anthony Quinn verfilmte Werk von Per Lagerquist, die Barabbas-Geschichte, mitteilt und in dem Barabbas hin und her versucht, an Christus zu glauben, was ihm aber nicht gelingt. Darum Achtung, liebe Hörer, lasst uns die Gelegenheit wahrnehmen, uns endgültig auf die Seite Christi zu stellen und ihm ganz unser Herz zu öffnen. Verpasst nicht diese Gelegenheit. Das Evangelium ist keine Spielerei und wir verfügen nicht über alle Macht und Zeit der Welt. Gott steht fest zu seiner Zusage und er versagt nicht. Deshalb lasst uns fest vorangehen, ohne jemals zu erwägen, umzukehren.
Nun, hier schließt wieder einmal die Bibelreise. Bis in einer Woche hier an der gleichen Stelle und Uhrzeit. Gott befohlen.